Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln.
Hi.
Hi. Ich habe das Gefühl, wir haben uns erst getroffen.
Wobei, wir sind ja jetzt auch erst seit 20 Minuten am Sprechen, ne?
Ja, aber weißt du was? Ich finde das eigentlich ganz gut, weil mir hat vorhin ein Freund geschrieben, dass heute Supercup ist. Ich habe es tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich so mit Lesen und Schlafen beschäftigt die letzten Tage. Und da würde ich vielleicht nachher noch reingucken wollen. Also finde ich es auch gar nicht so schlecht.
Was ist Supercup?
Das ist Fußball, Entschuldigung, Frauenfußball.
Ah, okay.
Und da spielt auch Bayern heute gegen Wolfsburg. Das gab es früher nur bei den Männern und gibt es jetzt seit ganz, ganz wenigen Jahren dann endlich auch bei den Frauen. Ist halt verbunden mit einer Trophäe und einem Preisgeld.
Cool, das ist cool.
Also Julia Quinn spielt.
Sie ist wieder fit.
Aber warte mal, bevor ich jetzt was sage, ich schau mal schnell die Startelf an. Nicht, dass ich dir was verspreche, was gar nicht stimmt, ey. Nee, die spielt nämlich nicht. Entschuldige.
Dass ich mal mehr über Fußball weiß als du. Ich glaube, das ist personenbezogen.
Das ist ganz spezifisches Wissen,
Ganz
meinst du?
spezifisches Wissen.
Die sitzt nicht mal auf der Bank. Nee, dann ist sie offenbar echt noch richtig raus.
Ja.
Na gut. Okay.
Ja, wir haben ja schon ein bisschen vorgeplänkelt. Heute geht es ja darum, was einen guten Mentalcoach ausmacht oder eine Mentalcoachin. Macht man das auch, ne? Auch so, dass man das.
Du wirst lachen, das bin ich. Ey, wann bin ich das gefragt worden? Ich glaube, vorgestern. Ich weiß gerade gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Doch, jetzt weiß ich es wieder, von einem Auftraggeber. Wir hatten ein Vorgespräch und dann hat er mich gefragt, was die richtige Begrifflichkeit ist. Also, man sagt im deutschsprachigen Raum relativ häufig Coaching. Es ist aber ja eigentlich ein englischer Begriff, wie du weißt. Und damit ist der ja geschlechtsneutral im Englischen. Das heißt, du kannst doch sagen, die Coach. Und ich mache es auch eigentlich eher so. Ich finde
Okay.
Coaching, aber also mag ich irgendwie nicht so gerne, aber das ist ein persönliches, was ich jetzt gerade gesagt habe, eine persönliche Befindlichkeit. Sagen kann man das natürlich genauso.
Okay.
Das war die wichtigste Frage.
Ja, genau.
Ja, aber wirklich, ich werde das voll oft gefragt, richtig oft.
Ja, aber ist das jetzt deiner Meinung jetzt auch erst vor kurzem mehr geworden oder ist das generell schon immer so ein Ding?
Ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr geworden, weil es mehr Coaches gibt und sich mehr Menschen mit Coaching beschäftigen als Alternative zu Therapie. Man muss ja auch mal sehen, dass im vor allem deutschsprachigen Raum Therapie ja immer noch was ist, was viele Leute mit einer Erkrankung verbinden und sagen, ich muss ja eine psychische Erkrankung haben, um Therapie zu bekommen. Für die Krankenkasse stimmt das auch. Also für die Krankenkasse brauchst du Diagnose. Da gibt es übrigens den Satz von einem ganz bekannten Therapeuten, den wir heute bestimmt auch noch ein bisschen sprechen werden. Erwin Jalom heißt der. Der ist ein ganz altgediegener Psychologe aus den USA, der in der Therapiewelt wirklich viel verändert hat. Der ist über 90, hat mehrere Bücher geschrieben, die ich sehr, sehr liebe. Und in einem ist die Überschrift des Kapitels: Dein Patient braucht keine Diagnose außer für die Versicherung. Ne, weil natürlich auch im amerikanischen Raum es Versicherungen gibt, die Therapie abdecken. Sonst ist das da ja eine komplette Privatleistung. Und im deutschsprachigen Raum ist es eben, um darauf zurückzukommen, was ich gerade gesagt habe, häufig noch so, dass viele Menschen denken: Okay, ich brauche eine Erkrankung für Therapie und alles, was ich in einem inneren Prozess, in einem inneren Selbstlernprozess kennenlernen will, dafür muss ich Coaching nehmen und das ist eine Selbstzahlerleistung. Und dafür interessieren sich immer mehr Menschen und dadurch ist Coaching mehr in den Fokus gerückt, insbesondere natürlich in Bezug auch auf Sport oder auf Sportpsychologie, weil man da gemerkt hat, da sind Menschen, die geraten ständig unter Druck, die sind täglich unter Druck, die müssen nämlich viel leisten, die brauchen diese Begleitung unbedingt. Es gibt natürlich auch Berufe, wo einem das so geht, ne? Oder auch Situationen im Leben, wo einem das so geht. Und dadurch gibt es das halt mehr. Und dadurch wird auch öfter über so Begriffe gesprochen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich an dieser Stelle jeden Menschen dazu ermutigen möchte, dass wenn er oder sie sich Coaching nicht leisten kann, eine Therapie zu überlegen. Weil ein richtig guter Therapeut sieht es so, wie ich es gerade gesagt habe, du brauchst nur eine Diagnose für die Versicherung. Denn jede innere Drucksituation, jedes Thema, an dem man arbeitet und nicht weiterkommt, jede psychische Belastung, ist ein Anlass, eine Therapie oder ein Coaching in Anspruch zu nehmen und für sich zu sorgen. Du musst nicht, also es ist so ein bisschen wie, du musst nicht sterbenskrank sein, um zum Arzt zu gehen. Du darfst auch zum Arzt gehen, wenn es dir halt einfach nicht so gut geht. Und ich würde mir wünschen, dass das mehr so auch gesehen wird.
Ja, da kommt mir direkt eine Frage in den Kopf geschossen, ne? Also du sprichst ja jetzt von Coaching und Therapie. Ich glaube, jeder kann sich darunter vorstellen, was ein Therapeut macht oder ein Psychotherapeut macht und weiß auch, dass es da eine langjährige Ausbildung mit einhergeht und so weiter. Wie ist das denn bei Mentalcoaches? Ich weiß von dir, dass du da auch Fortbildung, Ausbildung gemacht hast. Kannst du da kurz drauf eingehen? Ob das auch, also mich interessiert auch, ob das etwas eher Allgemeines ist oder ob es da tatsächlich auch so Nischen gibt, auf die man sich da spezialisieren kann.
Ja, genau. Also wenn du eine Coaching-Ausbildung machst, dann überlegst du schon, welche Art Coach möchte ich denn sein? So wie ein Therapeut sich überlegt, welche Therapierichtung möchte ich denn praktizieren? Also du wählst sowohl als Coach als auch als Therapeut die Richtung, die Art und Weise, wie du praktizieren willst. Und danach wählst du auch deine Ausbildung aus. Jetzt gibt es im Coaching, ist das ein bisschen schwammiger als jetzt vielleicht im Psychologiebereich. Ne? Im Psychologiebereich gibt es tiefenpsychologische, dann die kognitive Verhaltenstherapie und so weiter und so fort. Im Coaching gibt es viele, 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 viele Formen. Es gibt auch Begriffe, die mehrere Richtungen abdecken. Also unter Life-Coaching zum Beispiel, da ist häufig ein spiritueller Bereich, dabei fällt relativ viel. Dann gibt es systemisches Coaching, da fällt auch sehr viel drunter. Dann gibt es Business-Coaching, das ist besonders beruflich ausgerichtet. Es lohnt sich dann immer, sich so die Beschreibungen durchzulesen. Das ist mal das eine. Also sich da auch einfach viel anzugucken, die Beschreibungen, die Kursbeschreibungen durchzulesen, was beinhaltet das denn? Und dann ist ganz wichtig, dass man eine Ausbildung wählt, die anerkannt ist, also die bestimmte Qualitätsmerkmale beinhaltet und dass man weiß, eine Ausbildung macht den Braten noch nicht fett. Also du bist nicht unbedingt, ja, ich wollte jetzt fast sagen, befähigt, da gleich so richtig gut was Gutes anzubieten, wenn du eine Ausbildung gemacht hast. Das ist eine Grundbefähigung. Aber ich habe zum Beispiel grundsätzlich eine systemische Coaching-Ausbildung und dann ganz viele spezifische sportpsychologische Ausbildungen on top. Und ich würde sagen, meine Grundcoaching-Ausbildung, die 400 Unterrichtsstunden umfasst hat, die ein Literaturpaket umfasst hat, das ich durcharbeiten musste, die sowohl Unterricht, also in Form von mir ist Psychologiestoff vermittelt worden, um das mal so platt zu sagen, als auch üben in einzelnen Gruppen, also individuelles Coaching zu üben, übrigens jeden Tag in der Ausbildung, es hat nachmittags geübt worden, bestimmte Interventionsmethoden mit auch Rollenwechsel, also dass man selbst gecoacht wurde, dass man gecoacht hat oder dass man Beobachter war. Also diese Praxisübungen, das sollte das eben beinhalten. Das ist meine Grundausbildung und ich würde nicht sagen, dass, wie ich mich als Coach fühle, nur auf diese Grundausbildung zurückzuführen ist, sondern die war wirklich einfach nur ein Grundstein. Wie ich jetzt bin und praktiziere, hat ganz, ganz, ganz viel damit zu tun, welche weiteren spezifischen Fortbildungen ich gemacht habe, dann mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe, was wirklich ein Prozess ist. Wenn ich an mein erstes Team denke, wenn ich daran denke, wie ich jetzt Teams betreue, du wächst, du lernst damit, deine innere Bereitschaft zu lernen. Dann dein eigener Reflexionsprozess, in dem du selbst mit einem Coach oder einem Therapeutin arbeitest und tatsächlich lesen. Also lesen, lesen, lesen. Das ist auch der Grund, warum eine gute Coaching-Ausbildung ein Literaturpaket beinhaltet, weil da geht es schon los, dass du da rangeführt wirst.
Ja, also ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger und auch privat. Und ich weiß ja, du lebst ja im Prinzip ja auch deine Coaching-Mentalität tatsächlich. Und in unseren Gesprächen merke ich auch, wie sehr du von guten Gesprächen und vor allem auch von guten Büchern zehrst und auch Erfahrungen dazu gewinnen kannst und die tatsächlich auch mal probierst. Was mich tatsächlich noch, also persönlich einfach gerade interessiert, warum hast du dich auf Sport spezialisiert?
Oh Mann, auch das werde ich richtig oft gefragt. Und ich werde vor allem auch noch voll oft gefragt, warum vor allem Fußball? Und auf die Frage gibt es keine richtige Antwort. Die einzige Antwort, die ich habe, ist, weil nämlich viele denken, ich hätte vielleicht Fußball gespielt, aber der Witz ist, ich habe Ballett gemacht. Ich habe wirklich viele, viele Jahre leistungsorientiert Ballett getanzt, was ein echt harter Sport ist, ne? Also da hast du blutige Zehen und dir tut alles weh. Das ist wirklich ein harter Sport, der sehr filigran aussieht und der auch seinen körperlichen Tribut fordert übrigens. Also so wie die meisten Fußballerinnen und auch du im American Football sagst, da die eine Sache, die zwickt, der wird mein Leben lang jetzt zwicken, ne? Ich glaube, die Antwort, die ich darauf geben kann.
Es gibt hier übrigens keine falsche Antwort, ne? Es ist ja deine Antwort.
Ja, ich weiß. Ich habe immer nur, dieses, danke, dass du das sagst, das ist schön. Dieses Gefühl mit richtig ist, dass so mein inneres Gefühl immer ist, ah, da fehlt so ein richtig. Also, ich hoffe, sie ist verständlich. Vielleicht passt das besser. Auch ich habe mich an irgendeinem Punkt einfach in Fußball verliebt, also vor allem in Frauenfußball. Die Anfangsgeschichte ist, ich habe als die WM in Deutschland war, die Frauenfußball-WM. Ich meine, das war 2011. Da habe ich Frauenfußball geguckt, das erste Mal. Und ich war total angetan davon, dass da so selbstbewusste, starke Frauen sowas machen. Aufs Feld gehen, Fußball spielen, abgezockt sind. Da, für mich ist da psychologisch auch so viel drin. Selbstbewusstsein, Stressresilienz, man muss sich selbst kennen, man trägt seinen Charakter auf den Platz, bringt den zum Ausdruck, dass ich einfach schockverliebt war, hin und weg. Und ich bin in meinem Leben davon immer mal wieder irgendwie falsch abgebogen oder weggekommen, aber immer wieder irgendwie darauf zurückgekommen. Und dann gab es einen Punkt, wo ich entschieden habe, dass ich mich damit jetzt wirklich beschäftigen will. Und so ist das gekommen. Und
Mega.
das Interessante ist, dass mir viele Spielerinnen rückmelden in den Coachings, dass ich so ein Verständnis von, wie es ist, auf dem Platz zu stehen habe, also weil ich mich da reinfühlen kann. Das macht übrigens einen guten Coach auch aus, diese Empathie. Sie denken, ich hätte selber auf dem Platz gestanden. Tatsächlich ist es aber eine Erfahrung, die ich nie gemacht habe.
Fällt mir gerade ein. Ich glaube tatsächlich, ist es ja auch in unseren Gesprächen, die wir jetzt so das Jahr über ja geführt haben, im Prinzip kann man jeden Tipp, jede Einheit, jedes Gespräch, was wir zusammen geführt haben, auf jede Sportart übertragen, weil
Ja.
es nicht sportbezogen ist, sondern personenbezogen, ne? Super spannend.
Und aufs Leben finde ich auch. Ich habe ja auch
Ja.
Klientinnen, die gar keine Leistungssportlerinnen sind, sondern die zum Beispiel Führungskräfte sind. Da übertragen wir das auch ganz oft. Ich habe auch im letzten Jahr im Rahmen von einem Projekt im medizinischen Bereich mit Teams gearbeitet. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich kann mal gucken, dass ich ein paar Beispiele bringe. Ihr müsst mal gucken, wie es für euch passt. Und es hat immer richtig gut gepasst. Also das ist einfach irgendwie auch ein tolles Bild so, ne? Mit dem man
Ja.
gut arbeiten kann. Ja, es ist personenbezogen, wie du sagst.
Wir ticken ja auch alle sehr ähnlich, ne? So wir Menschen. Ja. Was ist dir denn so in den letzten, du hast gesagt, 2011 circa, ne? Also sind es ja jetzt auch schon fast 15 Jahre, 14, 15 Jahre her. Das ist schon krass. Was ist, als du dann deinen Entschluss gefasst hast, damals Mentalcoach zu werden, was würdest du sagen, war dir damals absolut wichtig? Und was war dir heute absolut wichtig? Also einfach so ein. So etwas, wo du sagst, okay, ohne dieses Tribut, sage ich mal, würde ich einfach nicht Mentalcoachin werden wollen und dass dir das auch einfach wichtig ist, dann auch deinen Klientinnen weiterzugeben oder deinen Kundinnen, ne? Also.
Voll schöne Frage. Ich würde sagen, das hat sich auch gar nicht verändert von damals zu heute, weil das, was mir wirklich wichtig ist, ist, einen guten Job zu machen, weil ich eine Leidenschaft habe, anderen Menschen zu helfen. Und zwar dabei zu helfen, selbst herauszufinden und sich selbst besser kennenzulernen. Also selbst herauszufinden, was die Lösung ist, gemeinsam mit mir und sich dabei selbst besser kennenzulernen. Und das ist auch das, was mich antreibt in meiner Arbeit. Und das hat sich nicht verändert. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass wir heute mal darüber sprechen, was einen guten Mentalcoach ausmacht. Weil das ist das Wichtige. Ne? Dass man sich nicht da hinsetzt auf sein Sofachen und sagt, haha, jetzt bin ich hier irgendwie Psychologin und Coach und ich bin jetzt wer. Das ist ja auch eine Position, die einem durchaus was geben kann. Also man muss sich schon reflektieren. Die kann anfällig machen, ne? Wenn man sich nicht reflektiert. Dass man wieder auf diese Augenhöhe auch kommt und sagt, das ist aber das. Es stört mich immer sehr, wenn ich mitbekomme, dass es Kollegen und Kolleginnen gibt, die so sich darin so sonnen, so ich bin so der Guru und ich weiß da irgendwie alles und dann denke ich immer, nee, gar nichts wisst ihr, weil ihr es so denkt und euch nicht als Partnerinnen begreift von euren KlientInnen. Und deswegen ist mir dieser Teil so wichtig, ja.
Ja. Ja, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Also sind ja im Prinzip die zwischenmenschlichen Beziehungen ja das, was ja einem beim vor allem beim Mentalcoaching ja auch voranbringt. Das ist ja, du
Ja.
hast es gerade so mega schön beschrieben, ne? Dass bei dieser einen Therapieart, wo man einfach nur auf dem Sofa liegt und der Therapeut hinter einem sitzt, das ist ja eigentlich super creepy, ne? Also da kannst du auch Selbstgespräche führen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, die antworten dir eh nicht raus, sondern die schreiben nur mit.
Ja, genau, das
Ne?
ist so, genau, das ist so, das, ja, das, was du gerade beschrieben hast, das Setting in der Psychoanalyse. Der Patient, die Patientin liegt auf dem Sofa und die Psychologin sitzt dahinter und versteht sich auch ganz klassisch nach Freud als weißes Blatt, auf das der Patient, die Patientin halt, oder Klient, Klientin, man kann beide Begriffe verwenden, ist beides in Ordnung, einfach projiziert und frei assoziiert und frei spricht. Und mich würde das auch wahnsinnig machen, weil ich persönlich habe so, das ist auch meine Art, wie ich coache. Und das, was ich selbst auch brauche, wenn ich mit jemandem arbeite, mag es, wenn die Person aktiv im Prozess partizipiert. Das heißt, ich persönlich mag es, wenn die Person mir Führung gibt, Weisheiten hat, Blickwinkel eröffnet und aktiv mit mir spricht. Also damit auch aktiv eine innige Beziehung, eine verbundene Beziehung, eine intime Beziehung. Intim meine ich jetzt nicht sexuell, sondern das, was ich hier
Schon
diesen Begriff meine, mit Verbindung, mit Vertrauen, mit besondere Beziehung, die kann aus meiner Sicht auch nur so aufgebaut werden. Wie möchte ich die denn zu jemandem aufbauen, der hinter mir sitzt mit einem Klemmbrett und nur mitschreibt? Da gibt es übrigens eine witzige Filmszene in dem etwas älteren Film, der aber jetzt neu aufgelegt oder da, wo es eine Fortsetzung gibt, Freaky Friday mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis ist in dem Film nämlich Psychologin. Und im Film ist es ja so, dass die Tochter in dem Körper der Mutter aufwacht und die Mutter in dem Körper der Tochter. Die Tochter geht zur Highschool, die Mutter ist Psychologin, wie gesagt. Und dann beschließen sie ja jetzt erstmal den Tag normal zu beginnen und so zu tun, als wären sie nicht die andere, also sich nicht zu offenbaren. Das heißt, die Tochter muss im Körper der Mutter jetzt in die Psychologiepraxis und sagt dann ganz panisch, was soll ich denn da machen? Und die Mutter winkt ab und sagt einfach immer nur sagen, und wie empfinden Sie das? So, das ist der Beitrag von der Psychologin, dass die in der Therapie einfach nur sagt, und wie empfinden Sie das? Während der andere einfach labert, so ungefähr. Und das ist halt ganz schlechte Arbeit, weil das bedeutet, dass man keine Beziehung aufbaut. Und es gibt auch Forschung dazu, dass das, was zum Erfolg eines Coachings und einer Therapie maßgeblich beiträgt, die Beziehung ist zwischen Klientin und Therapeutin bzw. Coach. Also die Beziehung ist das, was heilt, was uns heilen lässt. Ich habe mich in meiner Coaching-Ausbildung übrigens immer gefragt, was genau ist denn das, was dazu führt, dass der andere Erfolg verspürt, dass der sagt, das ist hier eine erfolgreiche Sache. Und interessanterweise hat mir das in der Ausbildung nie jemand erklärt. Oder vielmehr so erklärt in Form von, wenn du die richtige Interventionsmethode anwendest, wenn du das Richtige sagst, wenn du genau an der richtigen Stelle die richtige Methodik offenbarst, dann führt das zum Erfolg. Der Witz ist, dass diese Methoden eine kleine Rolle spielen. Die sind Hilfsmittel. Das, was tatsächlich dazu führt, dass der andere sagt, das hier ist was, das mich weiterbringt. Und da bin ich auch bereit, nicht unerheblich wenig Geld zu bezahlen. Ja, das muss man auch mal sehen, ne? Weil Coaching eine Selbstzahlerleistung ist. Das ist die Beziehung zwischen uns. Und witzigerweise kriege ich das auch viel gespiegelt, ohne dass jetzt vielleicht meine Klientinnen das genau benennen könnten, aber ich erzähle das, also ich sage das, das ist auch kein Geheimnis, dass das ist zwischen uns, diese Beziehung, die die Wirkung hat. Ich habe vor ein paar Wochen von einer Klientin eine Sprachnachricht bekommen, die hat gesagt, unsere Coaching-Beziehung ist für mich wie ein Talisman, den ich den ganzen Tag mit mir herumtrage und an den ich denke, wenn ich mit Situationen konfrontiert werde, über die wir gesprochen haben oder von einem Klient mir Nachricht hinterlassen und gesagt, ich habe dem eine Sprachnachricht hinterlassen von dem Spiel und er sagte, er hat sie gesehen und ich muss sagen, ich dachte ehrlich gesagt, die kam ein bisschen zu spät, er wird die erst nach dem Spiel hören, weil es wenige Minuten vor Anpfiff war und er sagte, er hat sie gesehen und er hat sich extra nochmal in Ruhe auf die Bank gesetzt und die Sprachnachricht angehört, weil er wusste, sie wird beruhigen. Das sind alles Aussagen, die ganz klar zeigen, was hier wichtig ist, ist unsere Beziehung. Wenn du es also ganz klar runterbrechen willst, ist das, was einen guten Coach ausmacht, dass diese Person, Coach oder Therapeutin, in der Lage ist, mit dir eine gesunde, intime, innige Beziehung aufzubauen. Das heißt, die Person muss selbst gute Beziehungsfähigkeiten haben und mitbringen, sonst wird das ja nichts.
Also Authentizität ist auf jeden Fall super wichtig. Aber häufig ist das ja so, ich denke gerade so an Mitspielerinnen bei mir oder auch die Jüngeren tatsächlich. Häufig ist das ja so, dass die einfach noch nicht die finanziellen Mittel haben, ne? Also Coaching ist leider, leider wird das nicht übernommen, sondern man trägt das selbst und das ist auch kein kleiner Betrag. Aber investieren lohnt sich, ne? Weil man ja in sich selbst investiert. Zwei Fragen habe ich jetzt. Wie verpackst du so eine Stunde, sage ich mal, wenn du tatsächlich begrenzt Zeit hast, weil du weißt, dass deine Klientin nicht die Mittel hat oder einfach nur eine Sitzung gebucht hat? Und würdest du persönlich, ich kenne die Antwort schon, vorher immer mal ein Probegespräch machen, um zu gucken, ob ihr gut vibet? Also ob das passt zwischen euch beiden. Ne? Also ist ja sowieso eigentlich seitens der Person, die dich anfragt, ja immer wichtiger. Ich meine, es kann ja auch sein, oder gibt es das, gute Frage, ist das auch schon mal passiert, dass du gesagt hast, boah, nee, das mache ich nicht. Ich glaube, das funktioniert hier nicht mit uns. Musst du auch nicht beantworten, wenn ich will.
Nee, doch, da antworte ich gerne drauf. Nee, das liegt, denke ich, daran, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, mich alle aus irgendeinem Kontext schon kennengelernt haben. Also die, die mich nach individuellem Coaching angefragt haben und das bei mir gebucht haben und die ich begleite, kennen mich in der Regel aus einem Team-Coaching-Kontext, einem Seminar-Kontext oder weil wir uns irgendwo begegnet sind und kurz gesprochen haben, Kontext. Das Zweite ist, dass ich meine Webseite mit dem Gedanken aufgebaut habe, dass ich wollte, dass wenn das jemand liest, ohne mich zu kennen, das Gefühl bekommt beim Lesen, mich kennenzulernen und ein Gefühl für mich zu bekommen. Das weiß ich noch, als ich sie aufgebaut habe, dass das mein innerer Antrieb immer war. Dasselbe ist auch auf Instagram so, dass ich alles, was ich mache, das auch so beinhalten soll, dass man merkt, wer ich bin. So dass ich sagen muss, dass die Menschen, mit denen ich arbeite und die mich ansprechen, mich immer aus irgendeinem Kontext kennen. Also, und wenn die sagen, ich habe mir deine Seite durchgelesen und so weiter, dann ist ein Kennenlerngespräch ein Qualitätsmerkmal von Coaching. Also ein guter Mentalcoach, eine gute Mentalcoach bietet so ein Kennenlerngespräch an. Das liegt daran, dass tatsächlich die Beziehung das ist, was heilt. Und man muss mal einchecken, ob man sich mag. Ich finde das übrigens auch ganz wichtig, dass man das auch macht und nutzt. Übrigens sieht sogar bei uns im Kassensystem die Therapie das so vor, ne? Da gibt es ja eine bestimmte Anzahl an Stunden, ich meine, es sind drei, wo du einchecken kannst, möchte ich mit dieser Person arbeiten. Also selbst in unserem Kassensystem ist das so angekommen und verankert, dass diese Prozesse, Therapie und Coaching unterscheiden sich nicht großartig. Im Prozess, deswegen sage ich das immer so dazu, dass man diese Kennenlernphase hat. Ich glaube auch, dass man, wenn man sich überlegt, ein Coaching zu machen, ist es sicherlich ratsam, sich auch den Instagram-Auftritt, die Webseite, was man so bekommt, mal anzugucken, Podcast anzuhören, um ein Feeling dafür zu bekommen, ob die Person zu einem passen könnte.
Okay, also im Prinzip ist das ja so, ich meine, ich kannte dich ja schon im Prinzip aus einem
Ja, Setting.
Gruppenrahmen schon raus, genau, Gruppensetting mit Alkoholeinfluss ein bisschen. Hat nichts an der Sympathie verändert.
Du meinst ja, weil wir abends noch unterwegs waren, wir
Ja,
waren ja.
genau. Wir waren ja auf dem Weihnachtsmarkt und haben ja noch einen Glühwein getrunken. Genau.
Ich hatte Kinderglühwein.
Ich nicht. Nee, also bei dir ist das, ich meine, unabhängig davon, dass ja man immer vorher sich informieren sollte, ist es bei dir ja auf jeden Fall möglich, dich anzuschreiben, dass man mal einfach kurz sich bespricht. Ne? Also wie ich das jetzt rausgehört habe, weil das
Ja.
vielleicht ein bisschen verschwommen ist jetzt in dem Gespräch, hat man immer die erste Probestunde, sage ich mal, einen Freischuss und kann sagen, ja, Mais Dufte passt zu mir oder vielleicht doch jemand anderes. Ne?
Ja, genau. Und also es ist eine halbe Stunde, die ich aber manchmal auch überziehe, je nachdem, wo wir gerade so sind. Es gibt witzigerweise ganz, ganz viele Klientinnen, die sagen, nö, ich weiß schon, dass das passt. Ich nehme die halbe Stunde mit, dann machen wir die halbe Stunde und direkt eine Stunde und dann haben wir 90 Minuten und dann,
Cool,
ja.
mega cool. Und ja, jetzt nochmal auf diese Stunde. Also ich komme jetzt auf die Frage, weil wir halt vorher schon über das Buch von Erwin Jalom gesprochen haben, Power of the Heart. Das heißt auf Deutsch ganz merkwürdig.
Stunde des Herzens.
Ach so, ich habe irgendwie Panama gelesen.
Ach so,
Dann
ja, entschuldige, das war das andere Buch. Das jetzt, Stunde des Herzens, erscheint auf Deutsch erst noch im November.
ah, okay, alles klar. Also
Genau.
Stunde des Herzens von Erwin Jalom. Da hast du mir erzählt, da geht es ja darum, dass er immer nur eine Stunde, weil er schon so betagt ist und sich das einfach nicht mehr merken kann, was übelst charmant ist. Einfach immer nur eine Stunde oder vielleicht 70 Minuten oder was, ne? Also man kann ja, wie du sagst, auch nicht einfach abhaken und sagen, ja, tschö, die Stunde ist jetzt voll.
Also wir sagen dann immer, unsere Zeit ist für heute leider rum. Oder
Ja.
unsere Zeit ist, es tut mir so leid, ich würde gerne noch weiter, unsere Zeit ist leider begrenzt, sie ist für heute. Ja, das fällt übrigens jedem guten Coach und jeder guten Therapeutin immer wahnsinnig schwer, mir auch.
Ja, also da haben wir ja eben über das Buch gesprochen und ich fand das total sympathisch, als du über das erzählt hast, was das für ein Typ Mensch ist, der Autor, und was der für so ein Konzept im Prinzip dahinter hat. Magst du kurz erzählen, was sein Konzept ist und wie du das dann machen? Also adaptieren würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber
Doch, kann man ruhig so sagen.
ja,
Man lässt
okay,
sich ja
alles
so
klar.
inspirieren von,
Ja.
genau. Also jeder gute Coach, jede gute Coachin, jede gute Therapeutin entwickelt mit der Zeit eine eigene Art und Weise zu arbeiten, die natürlich auf all diesen Ausbildungen und wissenschaftlichen Fundierungen fußt und auch fußen sollte, aber man bringt sich eben auch selbst zum Ausdruck. So wie ich immer zu euch sage, bringt euch selbst zum Ausdruck auf dem Platz mit eurer eigenen besonderen Art. Also kann dir auch jede gute Coach, wenn du fragst, was ist denn, wie ist denn deine Art, wie arbeitest du denn, darüber Auskunft erteilen auf die Frage. Und der Irvin Yalom hat genau diese Philosophie zu arbeiten im 1 zu 1 mit Menschen schon immer vertreten und eben auch in verschiedenen Büchern festgehalten. Und er ist jetzt über 90 und eigentlich ist er ein großer Verfechter von, dass Therapien lange auch gehen dürfen, dass sie einen Prozess darstellen, damit man eine gemeinsame Beziehung mit der Zeit aufbaut. Jetzt kann er das nicht mehr, weil er so alt ist und kann sich eben aufgrund seiner Merkfähigkeiten eine Stunde anbieten, weil er nach wie vor auch unbedingt noch mit PatientInnen arbeiten möchte. Übrigens beschreibt er so schön, ich kann es so verstehen. Und du hast es vorhin auch so schön in Worte gefasst, du hast nämlich gesagt, dass du beobachtest bei mir, dass ich aus Gesprächen ganz viel ziehe. Und das stimmt. Und witzigerweise schreibt er das auch. Das ist einfach, wie bin ich zum Sport gekommen? Wie bin ich zum Fußball-Mentalcoaching gekommen? Es ist halt eine Leidenschaft tatsächlich. Etwas, was mein Herz berührt. Und deswegen kann ich davon auch nicht lassen. So. Und bei ihm ist das auch so. Und das hat er sich dann eben überlegt als Lösung. Und mich hat das total an meine Situation erinnert, als ich das Buch las, weil ich sehr, sehr oft das Gefühl habe, auch nur eine Stunde Zeit zu haben, eben weil sich Spielerinnen das Coaching gar nicht wöchentlich leisten können, häufig, sodass wir uns vielleicht einmal im Monat treffen. Oder weil es gibt schon auch Vereine, die ein Kontingent bereitstellen, also die Kosten übernehmen für die Spielerinnen. Also die müssen dann nichts bezahlen, aber das Kontingent ist dafür eben nicht so riesig, sodass ich mich auch mit diesen Spielerinnen nicht jede Woche treffen kann, sondern halt auch meistens einmal im Monat, wenn wir Glück haben, zweimal im Monat. Das kommt immer darauf an, wie gerade so der Ansturm ist auf dieses Kontingent. Also habe ich auch immer den Eindruck, dass ich in dieser Stunde unheimlich gut, also ich halt performen muss, wenn man so will. Das heißt, er beschreibt es so gut, er sagt nämlich, er hat das Gefühl, in dieser Stunde muss er die innige Beziehung aufbauen, Vertrauen schaffen. Du musst dann auch aufpassen, weil du kannst dann zum Beispiel noch nicht so tief graben oder, also graben in Anführungszeichen, so tief anstupsen, ja, wie du es vielleicht in dem späteren Prozess könntest. Aber da einfach noch nicht, weil das Vertrauen noch nicht so da ist, dann würde das super awkward wirken, wenn man dann schon solche Fragen stellt oder solche Gedanken äußert. Es ist so ein Balanceakt dann zwischen sich Zeit lassen und nicht Zeit lassen, weil man ja auch was bewirken will in der Stunde. Also muss man schon ein bisschen mehr anstupsen, als man es vielleicht sonst täte, wenn man viel mehr Zeit hätte. Und er hat übrigens, und das ist, ich habe das Buch gerade fertig, zwei Interventionsmethoden da auch rauskristallisiert, die er besonders hilfreich findet und die meisten Menschen, die eine klassische Therapieausbildung gemacht haben, schockieren werden. Aber das gilt auch in der Coaching-Ausbildung witzigerweise. Nämlich, man soll ruhig auch was über sich selbst erzählen. Also ich als Coach soll auch ruhig was über mich erzählen als Beispiel für Erfahrung. Das heißt, Selbstoffenbarung ist die Technik, gehört übrigens unter die Technik validieren. Also, dass ich eine Erfahrung aus meinem Leben mit dir, Klientin, teile, von der ich glaube, dass sie für dich hilfreich ist, weil du an dieser Erfahrung wahrnehmen kannst, dass ich auch nur ein Mensch bin, dass ich meine eigenen Erfahrungen und Prozesse im Leben mache, dass ich deine Herausforderungen verstehe, dass ich deinen Schmerz verstehen kann, deine Verzweiflung und deinen Frust, deine Wut und weil uns das hilft zu erkennen, was sich an Lehre aus meiner Erfahrung vielleicht auf deine Situation jetzt übertragen lässt. Dabei ist wichtig, dass man nur Dinge selbst offenbart, die wirklich in dem Moment für die Klientin hilfreich sind. Nicht, weil ich von mir gerne erzählen will, sondern weil sie ihr wirklich helfen. Also sie bleibt im Fokus. Und das Zweite ist, immer wieder auf unsere Beziehung zu gucken. Also zu sagen, okay, was passiert denn gerade in der Beziehung, die wir in der Sekunde haben, auch wenn die nur eine Stunde geht, zwischen dir und mir? Das gibt uns nämlich Aufschluss darüber, wie du in der Welt auch unterwegs bist, auch wie ich in der Welt unterwegs bin. Und in dem Fall ist aber nur wichtig, wie du in der Welt unterwegs bist, also du Klientin. Und das, was zwischen uns hier passiert, ist auch das, was in der Welt passiert. Also vermeidest du hier gerade ein Thema und ich merke das, dass du ausweichst, dann vermeidest du wahrscheinlich auch in der Welt etwas. Und dann können wir, daraus können wir Schlüsse ziehen und damit arbeiten. Und das beschreibt er auch in diesem Buch sehr gut. Er nennt das übrigens die Hier- und Jetzt-Arbeit. Da fallen viele Coaches und viele Therapeutinnen tot um, so ungefähr, wenn sie das hören, weil es wird häufig in der klassischen Ausbildung genau das Gegenteil unterrichtet. Dass du, wie gesagt, das weiße Blatt sein sollst. Das kommt einfach aus, das ist geschichtlich, historisch bedingt, wie Freud ursprünglich mal die Psychotherapie und die Arbeit mit Menschen dargestellt und erschaffen hat. Ja.
Ja, mir fällt tatsächlich auf, alleine in der Dynamik, die jetzt gerade herrscht, also kulturell gesehen, wir entwickeln uns ja auch alle weiter zwischenmenschlich. Und ich habe in meiner Jugend auch schon mal so eine psychoanalytische Therapie gemacht. Deswegen habe ich eben auch so geschmunzelt, als du gesagt hast, der sitzt hinter dir und du bist dann das, er soll das weiße Blatt sein.
Was für eine Erfahrung, ne?
Ja, das, also ich muss sagen, es gibt nicht nur schlechte Sachen, die man darüber sagen kann. 90% vielleicht ja. Kommt ein bisschen drauf an, was für ein Typ Mensch man ist, ne? Aber persönlich würde ich sagen, das, was heutzutage sich so entwickelt hat, auch was Therapie und Coaching betrifft, sobald der Therapeut oder der Coach, die Coachin sich nahbar macht, finde ich es unglaublich spannend, was für tiefe Gespräche plötzlich zutage kommen, ne? Auch als wir noch nicht befreundet waren, wie tief unsere Gespräche waren, obwohl wir 90 Minuten hatten, das ist jetzt natürlich ein bisschen länger als nur 60, aber du hast mir was erzählt, somit warst du nahbar für mich und nicht mehr die große Mai, die ich jetzt einfach, wo ich hoch hinaus gucke, ne? Sondern wir waren auf Augenhöhe. Wir hatten eine super Dynamik. Ich habe super viel erzählt auf einmal, weil du in den richtigen Momenten die richtigen Fragen gestellt hast und nicht wie in der Langzeittherapie zum Beispiel gesammelt, 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 gesammelt und dann werden irgendwann irgendwelche random Fragen ausgepackt, die zu der Situation überhaupt nicht mehr passen, die auch jetzt zu der Lebenssituation, in der man steckt, auch gar nicht mehr passt, sondern die hat vor 6 Wochen in der Stunde halt, die war da dann halt aktuell, ne? Deswegen muss ich sagen, also diese Stunde oder auch wie du das immer aufbaust, super angenehm, ne? Also weil man kann tatsächlich auch, wenn man mit dir halt mehrere Coaching-Stunden hat oder Sitzungen hat, Sessions, wir haben das ja auch tatsächlich nur online machen können, weil wir ja auch 8 Stunden auseinander wohnen, ne? Ich hatte jedes Mal das Gefühl, jetzt mit einer Freundin zu reden, wäre jetzt ein bisschen too much, ne? Aber mit eine Person zu haben, eine Bezugsperson zu haben, der ich jetzt gerade mal meinen ganzen Sportscheiß ausladen kann, die mich versteht und nicht verurteilt. Und du hast halt einfach super schnell geklickt, ne? Und das ist generell in der heutigen Zeit, finde ich, super, super spannend und wichtig. Und mich hat das immer gewundert, wie du das persönlich hinbekommst und ob man das so beigebracht kriegt, ne? Aber jetzt sagst du selbst, nee, eigentlich nicht. Wahnsinn.
Ja, das ist, denke ich, ein eigener, intrinsisch motivierter Prozess, den gute Coaches und Therapeutinnen so machen. Danke, dass du das so sagst. Danke für deine lieben Worte. Ich finde, du hast doch gerade noch mal ein ganz wichtiges Merkmal genannt, nämlich, ob ich mich verstanden fühle. Also man sollte, wenn man überlegt, eine Arbeit mit einer Sportpsychologin oder mit einem Mentalcoach fortzusetzen, sich rausgehen und fragen, habe ich mich verstanden gefühlt? Habe ich mich gesehen und verstanden gefühlt? Und dann hast du gerade gesagt, wie mit einer Freundin als Vergleich. Und das ist ein guter Vergleich, weil eine Freundschaft ist ja eine innige Beziehung. Ich glaube, warum du, könnte ich mir jetzt so vorstellen, da auch kurz so gehakt hast, ist, dass natürlich der Unterschied ist zu einer Freundschaft, dass ein Coaching und eine Therapie keine Gegenseitigkeit erfordert. Also eine Freundschaft ist ja eine gegenseitige Beziehung, wo beide was einbringen. Coaching, genau wie Therapie, ist eine einseitige Beziehung. Du darfst Du darfst einfach nur davon Nutzen ziehen. Also du musst nichts leisten. Du darfst dich verstanden fühlen. Es geht um dich. Du bist im Mittelpunkt die ganze Zeit. Der Fokus geht dann nicht auf deine Freundin oder auf den Coach, sondern bleibt immer bei dir. Und das ist auch das Besondere an dieser Beziehung, die damit sogar eher einer Elternbeziehung ähnelt, wobei man das auch nur in Häkchen sagen kann, weil bei einer Elternbeziehung haben die Eltern die Macht. Aber der Teil, der daran stimmt, ist, eine Mutter zum Beispiel sorgt ja liebevoll für das Kind. Und diese Fürsorge, diesen Fürsorgeanteil, den kann man rauskristallisieren und nehmen und auf eine Coaching- und Therapiebeziehung übertragen. Das heißt, man sollte sich auch umsorgt und unterstützt fühlen. Das heißt, ein gutes Bauchgefühl haben. Das ist vergleichbar mit, nicht jeder Mensch, der Medizin studiert hat, ist auch gleich der richtige Arzt oder die richtige Ärztin für mich. Wenn ich ein mulmiges Bauchgefühl habe, wenn ich da rausgehe, dann suche ich mir bitte einen anderen Arzt, eine andere Ärztin. Dasselbe gilt für Coaching und für Therapie. Nicht jede, die eine Ausbildung gemacht hat und nicht jede, die ein Psychologiestudium gemacht hat, ist gleichzeitig auch die richtige Psychologin für mich. Weil das eben auch was damit zu tun hat, was das für ein Mensch, wie kann die Person selber in Kontakt treten. Dasselbe gilt auch für die Form. Also wenn ich jetzt mich entscheide, eine Therapie zu machen, es mag Menschen geben, die zum Beispiel sagen, Psychoanalyse ist genau mein Ding. Ich finde es super, auf dem Sofa zu sitzen. Die Person sitzt hinter mir. Ich fühle mich dann ganz frei. Ich habe dann das ist ja auch der Gedanke dahinter, dass man sich nicht schämt, dass man sich wirklich traut, frei eben zu sprechen und deinen Beziehungsanteil vielleicht ein bisschen mehr außen vor zu setzen. Es mag aber auch sehr gute PsychoanalytikerInnen geben, die es trotzdem schaffen, eine sehr gute Beziehung aufzubauen, ohne dass man sich in die Augen schaut, so, ne? Also das kann man so, für sich darf man das auch mal erforschen und ergründen. Erwin Jalom hat übrigens gesagt über seine eigene Erfahrung mit Psychoanalyse, er hat da dreimal die Woche gelegen und für eine Stunde sich psychoanalysieren lassen. Er hat insgesamt 600 Stunden Psychoanalyse gemacht, weil er auch wirklich alle Therapieformen ausprobiert hat. Das ist ja auch sein Rat an gute Coaches, an gute Therapeuten. Ich kann ihn nur unterschreiben, eben viel Selbsterfahrung, viel auszuprobieren, auch um die eigenen Themen zu bearbeiten. Und er hat gesagt, die eine Sache, die ihm diese 600 Stunden Psychoanalyse gebracht haben, war, dass er danach sicher wusste, was für ein Therapeut er nicht sein will. Und das ist ja eigentlich auch eine wichtige Erkenntnis. Man kann sich nur fragen, ob es dafür 6 schon mal. Also, wo er sagt, das war halt wirklich, er hat das mal so mitgemacht und das ist die Erfahrung, die er daraus zieht. Dasselbe hat er auch noch mal über eine Klinik gesagt, wo er sich in Gruppentherapie hat ausbilden lassen. Ich bin übrigens immer ganz begeistert davon, wie sich Gruppentherapie und auch was er über Gruppentherapie sagt. Da geht es nämlich auch um Beziehungen. Auf Teamcoaching übertragen lassen. Und das ist eine spannende Sache, weil Teamcoaching wird in Deutschland nicht ausgebildet. Es gibt keine Coaching-Ausbildung, die wirklich Teamcoaching ausbildet, sondern wir werden im 1-zu-1-Setting ausgebildet.
Interessant.
Und deswegen gibt es viele Spielerinnen, die zum Beispiel im Teamcoaching-Bereich die Erfahrung gemacht haben, dass Sportpsychologinnen kamen oder Coaches und das Teamcoaching, ich sage immer so ein bisschen flapsig, man mag es mir nachsehen, ist Ringelpiez mit anfassen. Also irgendwelche Spiele. Ne? Wir bauen Floß, wir legen irgendwelche Mikado-Stäbchen übereinander und bauen aus Spaghetti irgendwelche Türme, auch ganz beliebt. Gab es sogar gerade eine Grey's Anatomy-Folge zu, wo sie ein Teamcoaching machen und Spaghetti-Türme bauen. Ich dachte, nein, ist das da auch schon mit den Spaghetti-Türmen. Ja, das läuft unter dem Motto. Wir haben zusammen mal eine Runde Spaß.
Dieser
Meine Erfahrung
Klassiker.
nach haben Sportteams aber sowieso Spaß miteinander. Also die meisten Sportteams, wirklich die allermeisten, ich schaue schon immer, ob das auch schon stattfindet, aber muss ich meistens gar nichts anregen, gehen neben dem Platz bowlen, gehen Golf spielen, ziehen um die Häuser, so wie wir das auch gemacht haben mit der Natio. Also gehen, feiern, was trinken, wie auch immer. Die brauchen nicht bezahlt das Budget jemanden, der kommt und mit ihnen nochmal eine Runde Spaß hat, um da Teamdynamiken zu sehen, die man da natürlich schon auch sehen kann. Sondern ich bin der Meinung, dass ein gutes Teamcoaching bedeutet, man lernt wirklich was, sich besser zu verstehen. Es hat einen Wissensanteil, einen Wissensinput, psychologischen, also zum Beispiel über Emotionsregulation. Und gleichzeitig arbeiten wir an der psychologischen Sicherheit bei uns im Team durch gute Gespräche und durch das, was hier im Hier und Jetzt zwischen uns im Team in der Gruppe passiert.
Also ist das ja auch so eine Art Moderatorenaufgabe wahrscheinlich im Teamrahmen, ne? Da
Ja.
muss man viel wahrscheinlich schnell erkennen können und super empathisch unterwegs sein einfach.
Ja, also auch Streitigkeiten tatsächlich dafür sorgen, dass die jetzt auch besprochen werden und auf den Tisch kommen und gleichzeitig sie moderieren, damit die Spielerinnen merken, Alter, wir können uns hier streiten im Team. Es funktioniert richtig gut. Und danach, nach einem guten Streit, ist mehr Verbindung da. Ja,
Ja.
das erfordert viel psychologische Arbeit von der Person, die es durchführt,
Mhm.
weil du selbst die Sicherheit und den Raum erschaffen musst, dass die Spielerinnen sich sicher genug fühlen, um sich miteinander zu streiten, wenn es einen Konflikt gibt jetzt, ne, der ausgetragen werden muss.
Ja, und ich glaube, unsere Zeit ist tatsächlich bald um. Aber ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, ich habe währenddessen die ganze Zeit mitgeschrieben, weil ich das Thema auch super spannend finde und wir hier tatsächlich sehr wenig über meinen Coaching-Beruf sprechen. Und zwar fiel mir gerade der Satz ein, dass bei dir eine Stunde wie ein richtig gutes Buch aufgebaut ist, ne? Also es hat halt,
Echt?
ja, es hat halt einen Anfang, dann in der Mitte so eine richtig schöne Pointe meistens und ein mega angenehmes Ende und tatsächlich eigentlich immer ein Happy End.
Was für ein schöner Vergleich.
Ja, und das ist mir halt aufgefallen, als wir zusammen gearbeitet haben, noch keine Freunde waren. Und das zieht sich bei dir ja zum Glück auch einfach super authentisch überall durch. Du bist auch als Freundin genauso, ne? Dann bist du halt ein dickes Roman mit mehreren Kapitelseiten, wo man auch mal sich hinterfragt, hä? Aber hat sich. Nee, Quatsch. Also nein, also wie gesagt, eine Stunde bei dir ist einfach wie wenn du dir ein richtig gutes Buch liest.
Wie du wieder
Und
ärgern
das,
musst.
ja, sorry, das
Kuss.
ist ja, das ist so. Man muss auch einfach mal Spaß haben.
Schnucki. Ja.
Schnuck. Ja, genau. Nee, aber also wie gesagt, wer mal mit Mai zusammen eine Stunde braucht oder mal abquatschen will oder sowas, Webseite besuchen, Instagram-Auftritte durchlesen. Du postest tatsächlich super regelmäßig. Wir haben unglaublich viele Podcast-Folgen mittlerweile, die man sich anhören kann, die auch rund um das Thema Psychologie, mentale Gesundheit geht, womit du dich super viel beschäftigst und du hast auch so einfach immer mal ein offenes Ohr. Ja, also
Ja,
einfach
danke.
anschreiben.
Danke für deine lieben Worte.
Gerne.
Und für deine schönen Fragen heute. Und dass du selbst gesagt hast, wie es dir gegangen ist, also deine eigene Selbsterfahrung offenbart hast, fand ich auch ganz, ganz wertvoll, das auch zu hören, so von deiner Seite aus. Ich danke dir.
Sehr, sehr
Und danke
gerne.
fürs Ärgern.
Immer wieder gerne. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.